Hallo, mein Name ist Michael Ziegern.
Und mein Name ist Oliver Utesch.
Und gemeinsam sind wir die
Fotobuddies.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer hier. Mein lieber Oliver, welche Podcast-Reihenfolge haben wir jetzt?
Welche Reihenfolge von 1 bis und jetzt Folge 16?
Folge 16 Reihenfolge, genau. Reihenfolge haben wir, also Folge 16. Und heute sind wir wieder alleine, wir beide unter uns, weil ja. Im Moment ist das so, die Leute stellen komischerweise mir gar nicht so viel. Die stellen dir immer die Fragen über Themen, die wir jetzt hier bequasseln sollen. Ich glaube, du hast mehr Nähe zum Publikum als ich. Kann das sein?
Ich weiß es nicht, woran das liegt. Oder du ziehst dich immer elegant aus der Affäre und sagst einfach immer, dass du keine Fragen kriegst und löscht genau. Die einfach immer.
Richtig.
Man weiß es
ja, manchmal, nicht. Manchmal flutscht mir auch wirklich was runter. Manchmal habe ich Zeit und setze ich mich mal dran und gucke mir dann auf dem YouTube-Kanal Kommentare an und dann denke ich, komisch, die habe ich alle gar nicht gelesen, weil normalerweise, wenn auf meinem Handy was aufblinkt, dann sehe ich das gleich. Und irgendwann waren da auch mal Kommentare, die waren schon 2 Wochen alt, die habe ich dann nochmal beantwortet. Und natürlich mit Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, aber kann ja mal passieren.
Ja, auf diesem Wege möchte ich auch tatsächlich mich nochmal bei einigen entschuldigen. Leute, es tut mir wirklich leid, ich kann nicht jedem eine Kaufberatung geben. Also da wirklich nochmal von meiner Seite aus ein Sorry. Ich habe die Zeit nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin berufstätig, neulich hat mich einer irgendwie mitten während der Arbeit angerufen, wollte wissen, wie er was fotografieren soll oder ich habe eine SMS bekommen, ja, meine Mutter ist Anfängerin, welche Kamera soll sie denn kaufen? Also erstens bin ich kein Fachverkäufer, ich kann euch überhaupt keine adäquate Kaufberatung geben, weil ich einfach auch nicht alles kenne. Geht da wirklich in den Fachhandel und lasst euch beraten. Das, so blöde das jetzt auch klingt, aber das sind echt alles Freaks, wenn ihr zu Calumet oder so geht. Also ich bin da auch total gerne und quatsch mit dem Verkäufer da irgendwie eine Stunde über die neuesten Objektive, Kameras und so. Man darf nur nicht den Fehler machen, dass man sich besabbeln lässt und dann nachher mit einer Leica Q2 rausgeht oder so.
Dann, genau. Dann du sag mal, Calumet, ist der in Altona als dieses kleine, auf dieser Ecke da?
Ja.
Oder wo ist der?
Ja.
Da wollte direkt ich auch mal rein, da bin ich immer mal vorbeigefahren.
Super geiler Laden, also kann ich wirklich empfehlen. Ich kann aber auch empfehlen, oh scheiße, jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Es gibt in der Innenstadt, gab es so einen kleinen Gebrauchtrödler.
Mönckedingstraße.
Nee,
Mönckebergstraße.
Mönckebergstraße,
Entschuldigung.
Das ist Wiesenhafen, den gibt es auch noch. Aber den meine ich nicht, sondern ich meine, warte mal, ich gebe mal ein gebrauchte Kameras in Hamburg. So, Fotohaus. Fotohaus heißt
ganz
das Ding.
Genau.
Und der ist in der großen Theaterstraße. Den habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt hier im Podcast.
Ja, ich glaube auch im Podcast.
Die sind umgezogen und haben jetzt richtig geile neue Räume. Und ja, deswegen, also die drei Läden kann man wirklich empfehlen. Foto Wiesenhafern, wie du schon gesagt hast, Mönckebergstraße.
Ich stöber da immer so gerne. Oder was in der Auslage ist und sowas. In Köln gibt es auch, ich glaube, Foto Gregor oder irgendwie heißt der. Der hat auch 2 Geschäfte. Gigantisch, was der Gebrauchte anbietet. Ne?
Also nochmal abschließend, wie gesagt, ich kann euch da nicht wirklich immer helfen und auch nicht ad hoc und auch nicht sofort. Also bitte lasst euch entweder von YouTube beraten oder
ganz genau.
Im Fach.
Oder schreibt mir in Hoffnung, dass ich vielleicht mal schaffe zu antworten, aber ja, das schaffe ich nicht immer.
Ne? Ballert mich hinzu. So. Also mit allen anderen Fragen, was so Podcast-Themen angeht, immer her damit. Da sind wir dankbar für jedes Thema und wir haben jetzt auch echt wieder viele Sachen gekriegt. Wollen wir anfangen, Michi?
Ja, fangen wir an mit der ersten Frage. Die kam von
André. André hat, ich lese das einfach mal vor, weil er hat das ganz witzig geschrieben. Eigentlich habe ich wahrscheinlich alles, finde aber nie meine Fotos dort, wo ich sie gerade brauche. Ein paar sind auf dem Handy, ein paar in der iCloud, dann viele auf einer Festplatte an meinem MacBook, ein paar Archive auf meinem kleinen NAS-Server und ein paar in der Adobe Cloud, wenn ich mit Lightroom arbeite. Je nachdem, ob ich mit Smartphone oder Sony-Kamera aufgenommen habe. Und jetzt sitze ich wieder mal auf der Arbeit und brauche ein Foto von meiner Kamera und ich komme nicht dran, ohne mit dem Auto zu fahren und die Festplatte zu holen. Also, wie organisiert ihr euch in eurer Datenablage? Michi, wie machst du das?
Also Punkt 1, ich mache ja auch zum Beispiel, wenn ich gerade irgendwas teste wieder, mache schöne Bilder dann bei, dann habe ich es als erstes bei mir im Smartphone drin. damit ich das dann via Instagram rausschicken kann. Ne? Also alles, was ich so teste und was mir gefällt, packe ich dann sofort bei Instagram rein.
Also Moment, wenn du jetzt Testbilder machst von den Geräten, die du testest, die schiebst du rüber in dein Smartphone erstmal?
Ganz genau, ich entwickle die Bilder, was ich mir vorstelle, was nachher in meinem Video, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Objektiv in 18 mm oder sowas vorstelle, dann mache ich erstmal ein paar Fotos damit und die mir dann gefallen, die packe ich dann erstmal auf mein Smartphone, die habe ich dann schon vorbearbeitet. Und dann sage ich mal, ich mache das nur mit Festplatten, ich mache das nicht mit Cloud. Mein Computer, den versuche ich möglichst frei zu halten von allem Schickimicki.
Mit und Computer halt meinst du jetzt Laptop, ne?
Laptop, ganz genau, dass ich möglichst wenig drauf habe und habe dann in meinem Koffer so 2-3 Festplatten und wenn ich merke, die sind voll, dann hole ich mir wieder eine neue. Ab und zu, so nach 5 Jahren oder sowas, mache ich dann so ein, wie heißt das, wenn ich mir neue Platten kaufe und das da drauf packe, dass ich das so gesichert habe.
Zum Backup.
Backup, ganz genau. Das ist mir dann schon wichtig, gerade bei den uralten Fotos, denn irgendwann mal, wenn alle meine Kinder dann verheiratet sind, möchte ich denen ja auch gerne ein paar Fotoalben von früher schicken, dann sind die Tränen natürlich vorprogrammiert.
Mhm. Sag mal was zur Größe. Du holst dir externe Platten dann, ne?
Ja, SSD meistens, die schnellen. Ich habe keinen Bock mehr zu warten, wenn das ewig dauert.
Ja, und wie groß sind die dann? Weil die sind ja auch relativ teuer, SSD-Platten, ne?
Ja, was ist das? 1 Terabyte, ne?
Mhm.
Ja.
Also immer 1 Terabyte Platten.
Ja.
Mhm, kriegst du aber auch eine Menge drauf. Du hast ja fast alles in JPEG, ne?
Logisch. Ne? Weil die RAW-Dateien, wenn ich jetzt vielleicht, ich weiß, andere speichern auch noch in RAW, so nach dem Motto, irgendwann bin ich ja König geworden in der Bildbearbeitung und im Nachhinein, klar, wenn dann ein richtig schickes Bild ist und du das in der RAW-Datei noch im Original hast und später in deiner Weiterentwicklung holst du dir die Bilder nochmal raus, aber weißt du was, nee. Was weg ist, ist weg. Wenn nicht, fotografiere es nochmal neu.
Ne? Ja, da hatte ich in der Tat ein paar Probleme mit, als ich den Galerievertrag unterschrieben hatte. Da wollten die ein paar von den Fotos, die ich so auf Flickr veröffentlicht hatte, dann haben die gesagt, Mensch, das brauchen wir und das wollen wir nochmal nehmen und das wollen wir drucken. Mhm. Und ich musste dann leider sagen, sorry Jungs, ich habe die RAWs nicht mehr.
Ja.
Das heißt also, die konnten nur von den JPEGs leben, die ich noch bei Flickr hochgeladen hatte. Also zum Thema nochmal Datensicherung, wie ich das mache. Mhm. Ich speichere meine RAWs tatsächlich so lange wie möglich, aber ich fotografiere auch alles in RAW grundsätzlich. Ich mache keine JPEG-Aufnahmen. Ich hau die Platte, die ich aktuell in meinem PC habe, ich habe einen stationären PC, hau ich die Platte zuerst relativ voll. Und wenn ich der Meinung bin, ich habe mal irgendwie ein bisschen Zeit, dann schiebe ich alles, was ich auf meiner Festplatte auf dem Rechner habe, auf eine externe, ich habe jetzt hier eine 6-Terabyte Platte stehen, ist keine SSD, sondern ist eine normale Platte.
Wenn du Zeit hast.
Aber auch eine externe und 6 Terabyte, da habe ich halt erstmal Ruhe mit, ne? Also da brauche ich mir keine großartigen Gedanken machen.
Aber da habe ich immer Schiss, wenn die Dinger zu groß sind und dir das Ding abkackt, weißt du, was du da an Daten verschwendest oder was dann wirklich flöten ist?
Ja, dann ist
doch mal also, Wasserschaden in der Bude sein, irgendwas, keine Ahnung.
Dann ist alles weg, ja. Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, bei Festplatten kannst du wirklich einiges noch retten, obwohl die Festplatte sagt, es ist nicht mehr zu retten. Also es gibt,
haben wir auch schon mal gehabt,
spezielle Tools, die können dir alles wiederherstellen. Das ist auch ein bisschen unheimlich, was man da alles wiederherstellen kann.
Ja. Das hatten wir, weil wir hatten ein Event mal aufgenommen und dann sollte das dann weg, das hatte jemand anders geschnitten. Und mein Sohnemann hatte die Platte dann gehabt und sagte, pass auf, ich muss da eben was hin und her schieben. Ich sage, nimm die dann erstmal. Und dann hat er irgendwie, hat er dann gesagt, ja, Platte formatieren. Und er sagt, ja.
und tschüss.
Ja, und tschüss. Und dann waren die ganzen Daten weg, ne? Aber da war noch einer hier, den Lennart, den kennst du ja auch. Der konnte dann irgendwie wieder retten. Der hat ja so ein Programm gehabt und das war, naja, gut.
Das ist bei alles
manchmal mit. Nee, nicht alles. Ein paar Sachen, die waren so ein bisschen fehlerbehaftet, gerade bei den Videosequenzen. Aber ansonsten war das schon ganz gut. Hat mich aber auch erschreckt.
Also vorab möchte ich auch wirklich sagen, das ist meine Art, hier zu speichern. Also es gibt tatsächlich total geile Backup-Lösungen, die auch, glaube ich, ein Schweinegeld kosten. Also sprich, 2 oder 4 Platten in einem NAS-System, wo dann die eine sich alle 24 Stunden auf die andere Platte spiegelt. Da könnt ihr Geld ausgeben ohne Ende. Ich für mich habe einfach als wirklich als wirkliches Notfall-Backup nutze ich in der Tat eine Cloud und das ist Flickr. Bei Flickr habe ich einen Pro-Account, der kostet mich, glaube ich, so um die 60, 70 Euro irgendwie im Jahr. Das hat sich jetzt gerade alles geändert, weil Flickr von SmugMug aufgekauft worden ist. Das ist ein großer amerikanischer Bilder, eine Fotofirma irgendwie. Also die produzieren auch Bilder und so weiter. Die haben Flickr gekauft. Und dann hat sich die Preisstruktur geändert. Und da ich aber schon ewige Zeiten dort den Pro-Account hatte, weil du konntest dort nämlich immer unbegrenzt Fotos hochladen. Es gab kein Datenvolumen.
Ja, auch von der Dateigröße des einzelnen Bildes oder gibt es da auch Grenzen? Nö, ne?
Keine Grenzen, nein. Also ich lade auch alle meine bearbeiteten JPEGs. Das heißt, ich habe ja eben gesagt, ich mache nur RAWs und wenn ich ein Bild dann abspeichere, das heißt für die YouTube-Videos oder auch für irgendwas anderes zum Ausdrucken, zum Verschicken, speichere ich ja JPEGs. Und das JPEG kommt bei mir in der allergrößten Auflösung grundsätzlich erstmal auf Flickr. Das mache ich auch nicht unbedingt mit allen Bildern, das mache ich so vom Bauchgefühl abhängig.
Ja, wo ich dann und deine so, besonderen Bilder wahrscheinlich.
Ne? Genau, einfach die Bilder, wo ich so sage, das ist mir wichtig und das geht dann in die Cloud, weil
und da kannst du es ja zurückholen, falls irgendwas passiert.
Und das hat mir auch echt schon den Arsch gerettet bei einigen Bildern, weil ich habe da auch, du kannst bei Flickr letztendlich auch zum Beispiel Kundenbilder ablegen. Du kannst sie halt nicht öffentlich schalten, ne? Oder mit Passwort schützen oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich auch eine gute Geschichte, weil ich habe ein paar Hochzeitsbilder gehabt, die habe ich da als Backup drauf gehabt und es ist tatsächlich mal passiert, dass ich eine Platte nicht wiederherstellen konnte. Die hat nur komische Geräusche noch von sich gegeben. Da war gar nichts mehr möglich.
Wenn sie qualmt, ist ganz vorbei.
Ja, und die Bilder konnte ich dann zumindest noch von Flickr wieder als JPEGs runterholen. Und wenn die in der höchsten Auflösung sind, kannst du da auch noch alles mitmachen, seien wir ehrlich. Ein hochaufgelöstes 24 Megapixel oder selbst die 12 Megapixel von der D700 noch, die sind top. Ja,
natürlich.
Ja. Natürlich. Ja, das ist eigentlich das, so wie ich meine Daten bearbeite. Vielleicht können wir noch was dazu sagen, in welchem System wir das auf der Platte machen, um die schneller wiederzufinden. Wie machst du das?
Ach so, ja, ich habe, also sonst habe ich immer irgendwie hingeschrieben, Urlaub im Schwarzwald oder Dänemark und so weiter. Aber irgendwann sucht man sich kaputt. Und ich habe das jetzt, seit 2 Jahren mache ich das so, dass ich anfange erstmal welches Jahr. So wird die Datei genannt, zum Beispiel jetzt 2020. Dann das Event oder den Tag beziehungsweise Monat und Tag, dass ich immer genau nachvollziehen kann, wann das passiert ist. Und da ich ja auch viele Fotos mache für meine Objektivtests, jetzt hatte ich ja diese Objektivreihe nochmal, diese Tiny-Serie. Und damit ich immer weiß, wann ich wo was zurückgreifen kann, dass ich das auch wiederfinde. Und dann schreibe ich zum Beispiel mit der Kamera, mit dem Objektiv. Ja, und dann weiß ich eigentlich ganz genau noch, was ich suchen muss. Und weil an so einem Jahr und Event erinnert man sich schon eher, aber nicht mehr, was man irgendwann mal geschrieben hat. Ja. Ja, wenn ich jetzt sage, ich mache mal alles, Hamburg, Bild Hamburg oder Bilder Hamburg. Ich glaube, ich habe zig verschiedene Ordner, wo steht Bilder Hamburg. Ja. Ey, da weiß ich wieder, welches Jahr. War das mit dir? War das mit meiner Familie?
Verschlagwortest du deine Fotos?
Nein.
Sollte man eigentlich machen, ne? Also
ja,
ich bin auch zu faul dafür. Und ich habe auch nicht die Zeit dafür. Ich glaube, das bleibt wirklich so den hauptberuflichen Fotografen vorbehalten, die dann auch wirklich relativ schnell sind. Und da soll es ja auch schon echt gute Automatismen geben, ne? Dass die Bilder oder die Logarithmen, die gucken sich dein Bild an und können das sofort verschlagworten. Man merkt das, wenn man bei 500 Pix ein Bild hochlädt. Das nutze ich auch übrigens als wie nennt man das, als Plattform, um die Bilder zu zeigen. Wenn du da ein Bild hochlädst, dann schlägt er dir gleich Stichworte vor, die du verwenden kannst. Und das ist erstaunlich gut. Also bei meinem letzten Panorama, was ich hochgeladen habe, von der
Ich weiß, was du meinst. Dieser mega
kann so ein deutsche, Schiff nicht einfach Klaus heißen? Dann kann ich mir das auch merken. Nein. Also das größte Containerschiff der Welt.
Ja,
da hat er mir tatsächlich gleich vorgeschlagen, Schiffe, Meer, Cityscape, Hafen, keine Menschen, all sowas, ne? Also
ja.
Das funktioniert erstaunlich gut. Aber ich mache das genauso wie du. Ich bin jetzt hier gerade mal auf meiner Platte. Also bei mir heißt das Verzeichnis Bilder erstmal, ganz profan.
Ja,
und dann geht es auch in die Jahre. Dann habe ich einen Ordner, der heißt 2018, einen der 2019, 2020.
Ganz genau.
Und als nächstes habe ich dann Ordnernamen, wo ich das Datum quasi rückwärts geschrieben anfange. Das heißt also, hier heißt ein Ordner bei mir 2020-01, dann weiß ich es Januar, Bindestrich 05, Bindestrich und dann so schreibe ich dahinter zum Beispiel in dem Fall hier Asahi Pentax 105. Da habe ich mir gerade das 105er vom Pentax gekauft, habe ein paar Testaufnahmen gemacht und so
findest du es dann wieder, ne?
Strukturiere ich eigentlich fast alles bei mir.
Und manchmal kopiere ich mir auch Bilder, wenn ich sage, die gefallen mir ganz besonders und die will ich irgendwann mal ausdrucken. Dann kommt das, kopiere ich mir das und ich habe einen Ordner, da steht immer Best of.
Ja.
Da schiebe ich das rein. Und die, da weiß ich ganz genau, oh, das sind immer die besten Bilder, die mir von einer Serie oder sowas gefallen, aber dazu kommen wir ja später noch.
Ja, ne? Das stimmt.
Gut. So, ich würde sagen, genug mit, wie speichern wir unseren Kram hier weg, geredet, oder?
Ja, das sollte eigentlich reichen. Also man merkt schon, wir sind wieder mal relativ amateurhaft unterwegs. Wir haben keine professionellen Backup-Systeme. Nee,
aber wir verdienen ja auch nicht horrende Kohle damit, dass man sagen könnte, komm, oh, ich muss darauf zurückgreifen können oder sonst irgendwas.
Nee, ich glaube, es ist in der Tat was anderes, wenn du Kunden hast, die verdammt viel Geld bezahlen und die dann nach 6 Jahren sagen, ich brauche nochmal das Bild 13ED517.jpg.
Wobei ich das so mache, wenn ich fotografiere oder auch filme, auf einer Hochzeit oder Event oder was auch immer, sage ich denen, pass auf, ihr habt die Möglichkeit, die Bilder dann zu bekommen und oder ein Video oder was auch immer. Ich sage, nur nach 3 Monaten verschwindet das von meiner Festplatte. Wenn ihr das bis dahin nicht nochmal nachbestellt, sind die Dinger weg.
Echt?
Ja,
dann bin ich knallhart. Ne?
Ja, das mache ich dann auch. Du, nee, lass doch mal irgendjemand diese Festplatten finden oder sonst irgendwas, man weiß ja nicht. Und nachher wird das irgendwie veröffentlicht oder so. Nee. Also da achte ich schon drauf, dass das alles schön bleibt. Und ich lasse es, wie gesagt, auch nicht auf meinem Computer. Kann ja sein, dass es mal irgendwann gehackt wird oder sonst irgendwas und dann stehe ich da.
Nee. Ja, da hast du nicht unrecht. Ich muss, glaube ich, auch mal gleich eben kurz weg und alles löschen. Jetzt habe ich Angst gekriegt. Nee, natürlich nicht. Ich habe aber tatsächlich auch, ich habe ja auch ein paar Kundenaufträge in den letzten Jahren gemacht und die habe ich auch alle noch auf der Platte. Kam auch tatsächlich schon mal vor, dass jemand noch mal was haben wollte. Also da war ich dann ganz dankbar, dass ich das noch hatte.
Ja.
Events hast du gerade angesprochen.
Genau.
Wow. Und das bringt uns zur nächsten Frage. Und zwar hat Carsten die Frage gehabt, Eventfotografie. Einfach das Thema Arbeiten mit Künstlern, wenig Licht auf der Bühne, viel Gegenlicht, Momente der Show, der Acts einfangen und das in einer guten bis sehr guten Qualität. Er sagt, das fände er spannend zu hören, wie ein Event-Konzertfotograf das so hinbekommt, mit welchem Equipment er fotografiert.
Punkt 1, lichtstark.
Ja, das kann man, glaube ich, da kann man, glaube ich, einen fetten Strich
runterziehen. Du, ich bin jetzt nicht am Pullern, ich gieße mir jetzt einfach noch einen Kaffee ein. Ne?
Das kannst ich höre das gerade im Mikrofon. Wie in diesen schlechten Filmen, wo die Leute auf Toilette gehen und dann vergessen, das Mikro auszumachen.
Warte, ich hole mir mal eben noch mal kurz ein bisschen Milch und Zucker. Warte. Ist ja alles live hier, ne? Können die Leute ja gerne hören, oder? So. Hast du auch gerade was getrunken?
Nee.
Achso.
Ich nicht.
So,
also, ich kann ja zumindest schon mal sagen, in welchen Bereichen ich Events fotografiert habe. Und zwar war das tatsächlich in den Läden, wo ich, oder meistens in den Läden, wo ich auch aufgelegt habe. Da sind auch Livebands aufgetreten und da hatte ich natürlich ganz oft die Gelegenheit, so Eventfotos, Konzertfotos zu machen. Ich war sogar mal ganz, ganz kurz davor im Graben, das, so nennt man ja den Bereich bei den Konzerten, der so zwischen Bühne und Zuschauern ist.
Genau, wo die Securities rumlaufen.
Genau, und da sind ja immer die Eventfotografen und ich war kurz davor, in den Graben bei den Foo Fighters zu kommen und das wäre so mein absolutes Mega-Event gewesen und kurz vorher habe ich eine Absage bekommen. Also ich hatte eigentlich schon die Zusage, die zu fotografieren zu dürfen und war völlig aufgeregt und habe alles geputzt und alles geladen und dann habe ich irgendwie eine WhatsApp gekriegt von dem, der mir das damals versprochen hat. Der hat dann gesagt, du, tut mir leid, die Jungs wollen gerne die Fotografen haben, die sie kennen, und lassen keine neuen zu. Also sag ich, das hättest du mir auch ein bisschen früher erzählen können. Aber ich konnte dann zumindest umsonst auf das Festival, das war auf dem Hurricane, und hab dann halt die Musik genossen und hab da gestanden in stolzer Entfernung und hab mir dann die Foo Fighters so reingezogen, strömend im Regen.
Ja, das ist schon, kann ich mir vorstellen. Das hatte ich mal einmal bewusst miterlebt. Oh, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 18 oder sowas. Da war ich auch in Hamburg. Das Ding hieß Black Beat Night. Da war Michael Jackson, da war Cool at the Gang haben da gespielt. Also drei oder vier richtig geniale Bands.
Alle Achtung.
Ja, also das bleibt mir noch in Erinnerung. Das war echt cooles Teil. Und da haben sich die Fotografen unten ja schon fast alle gegenseitig weggepockt. Also da hätte ich vorne nicht stehen wollen. Ne?
Ja,
also, aber um so große Events geht es uns ja auch gar nicht.
Naja, wenn jemand auf einem großen Event die Möglichkeit hat zu fotografieren, dann hat er meistens vorher ja auch schon ein paar kleine gemacht. Ne? Und hat sich dann einen Namen gemacht. Also was man wirklich sagen kann, lichtstark, lichtstark, lichtstark. Also das ist wirklich das, was absolut zählt. Weil wenn du da unten anfängst zu blitzen, bist du sofort raus. Da packen die dich am Kragen und schieben dich vor die Tür und fragen, ob du noch alles klar bist.
Erstmal zerstörst du die ganzen schönen Effekte. Das Publikum ist völlig angenervt. Und wie gesagt, die Künstler sind geblendet und die sind ja eh schon geblendet sowieso, aber mit Blitzlicht können die dann noch weniger umgehen. Und vor allen Dingen, das sieht scheiße aus. Weil die leuchten alles so perfekt aus, ne? Und dann kommt da einer und befeuert die noch mit extra Tageslicht, wollte ich gerade sagen, aber das ist nicht gut.
Genau, also Finger weg vom Blitzen. Mhm. Ich würde empfehlen, nimm den größten Sensor mit, den du hast. Also wenn du eine APS-C und eine Vollformat hast, nimm die Vollformatkamera mit.
Ja.
Weil da fängst du wirklich an, in ISO-Bereiche zu gehen, die grenzwertig sind. Ich würde jetzt, ich weiß nicht,
also ob ich. Also teilweise habe ich schon Fotos gemacht mit 12.000er ISO, ne?
Genau.
Hauptsache, ich habe eine ganz kurze Belichtungszeit.
Ja.
Und du weißt es auch nie wie. Also kaum bin, also so viele Fotos, wie ich auf dem Event mache, mache ich sonst normalerweise oder auf Live-Konzerten, mache ich zum Beispiel bei der Hochzeit oder irgendwo anders eigentlich nicht. Weil du hast ständig mit Lichtwechsel zu kämpfen und zu machen oder Gegenlichtsituationen und so weiter. Richtig. Und ich sag mal, wenn jetzt ein Konzert da anderthalb Stunden dauert, irgendwann auf einer Maiwoche war ich mal und da waren auch ganz, ganz tolle Bands. Ich glaube, ich habe da 4.000 Fotos gemacht. Die Arbeit ist natürlich immens, das alles auszusortieren, aber die Ausbeute ist dabei auch relativ gering.
Genau.
Also zumindest dann, wenn man im Nahbereich geht. Weißt du, ich mache das ja immer gern mit 85 mm, als ich das noch hatte. 1,8er, 1,4er wäre natürlich noch besser gewesen, aber egal.
Ne? Also und, ich habe auch schon mit einem 24-70 2,8 gearbeitet und das geht auch, wenn du einen guten Sensor hast. Ich habe also mit der D700 hervorragende Ergebnisse erzielt mit dem 24-70, habe aber dann auch immer wieder zur lichtstarken Festbrennweite gegriffen. Also entweder 35, 1,4, 1,8 oder auch mal 24. Also ich würde auch tatsächlich davon abraten, sich auf eine bestimmte Brennweite einzuschießen, weil du brauchst auch mal eine Totale von der Bühne. Wenn du jetzt eine geile Band hast und von links und rechts kommen Strahler runter, die auf den Künstler gehen, dann sieht das verdammt geil aus, wenn du auch wirklich einfach mal mit einem 24 mm eine Aufnahme machst. Oder wirklich mit einem Ultraweitwinkel. Kann man auch mal machen, würde ich allerdings
von hinten,
nicht andauernd
machen.
Wo die
das Publikum haben wollen dann. Ne?
Genau.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp, das ist mal ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man so auf öffentlichen Events ist, wie zum Beispiel eine Maiwoche bei uns, mit vielen Bands, die sind ja auch super ausgeleuchtet, nicht einfach die Kamera nehmen, oh toll, ich habe jetzt hier was und draufballern. Eben kurzen Schnack mit den Künstlern. Darf ich Fotos von euch machen? Und gibt die Internetadresse, die sind so dankbar, wenn man denen die Fotos dann zukommen lässt.
Ja, eindeutig, das stimmt.
Ne? Also ich gehe und so kann man nämlich erstmal anfangen zu sagen, komm, ich probiere das mal aus. Wenn die Fotos alle scheiße sind, dann kriegen sie die eben nicht, aber dann löscht ihr die ja auch.
Ja.
Und ich finde, das ist so eine super Herausforderung. Du hast wechselnde, manchmal gute, manchmal schlechte Lichtverhältnisse. Alles ist schön bunt, es ist viel Bewegung, man kann im Porträtbereich üben und so weiter.
Ja, und, also ich bin jetzt natürlich davon ausgegangen, dass man gebucht wird fest. Ne? Dann brauchst du natürlich nicht mit den Künstlern schnacken. Dann wissen die ja, dass
so weit sind wir ja noch nicht.
Genau. Sag nur, das hätte ich das natürlich auch noch erwähnt. Ganz klar, jeder Künstler ist so mega dankbar, was du schon gesagt hast, für geile Fotos, weil die sehen sich ja selber nie sonst. Ne?
Richtig. Oder die müssen auch einen Fotografen einstellen oder wie auch immer. Oder das ist so eine große, berühmte Band, wo die Presse schon von alleine kommt. Aber so manche Pressefotografen, die kannst du auch eine tolle kloppen. Die machen auch nicht so schicke Fotos.
Ja. Und was immer extrem gut aussieht, ist wirklich, wenn ihr den Sänger zum Beispiel auch gerade beim Singen so geschlossene Augen, Gefühle einfangen, wenn dann auch die Lichtstimmung mal komplett in Blau oder in Rot ist, das sind ja verschiedene Farben, dann
Nebel
lasst
kommt,
das so.
Nebelanlagen, ja.
Genau, also entweder, wenn es wirklich gar nicht anders geht vom Licht her, das habe ich auch schon gehabt, wenn du so sagst, oh alter Schwede, das ist ja komplett alles rot dann mach ein Schwarz-Weiß draus. Funktioniert fast immer.
Geht dann auch. Nee, das macht es auf jeden Fall genial.
Sieht echt gut aus.
Und ich sag mal. Und was auch noch wichtig ist, habe ich festgestellt, ich war damals in Münster, wie hieß er noch, der ist ja leider gestorben, Roger Cicero. Da war ich dann immer nur in der Mitte, weil das so voll war. Und ich habe auch eine schöne Kamera mit gehabt.
Und das was war hast du da Problem. Fotografiert? Mit welcher Kamera hast du da fotografiert?
Das war die, ich glaube, Sony 6000er.
Okay.
Ja. Und mit dem 60 mm Sigma 2.8. Ne? Aber das Problem ist, da ich nur in dieser Mitte festgebügelt war, von links und rechts, ich konnte auch nicht irgendwo hin und her laufen, hatte ich permanent Gegenlichtsituation gehabt. Weil das war immer so ungünstig. Und natürlich immer die Perspektive von unten nach oben und so weiter. Wobei der Roger Cicero ist ja ein schlanker Typ gewesen. Und das war da nicht so aufgebläht in dem Moment. Aber wenn man die Möglichkeit hat, gerade bei so Stadtfesten, auch immer mal die Position wechseln. Mal nach links gehen, nach rechts gehen, ohne die Leute natürlich, die da rumtanzen, zu nerven.
Ja,
ne? Also Aber ich glaube, da fängt man auch vieles ein.
Ich hatte tatsächlich auch die Möglichkeit, oft auf die Bühne mitzugehen. Das heißt, ich habe dann auch mal hinterm Drummer Aufnahmen machen können. Das sieht auch geil aus, wenn du dann den Sänger unscharf im Vordergrund hast und der Trommler haut gerade schweißgebadet mit den Sticks irgendwie.
Oh, wenn man dann noch ein paar Schweißtropfen fliegen sieht, genial.
Genau. Also da kann man wirklich ganz, ganz viel machen. Wichtig ist, dass ihr euch an die Regel haltet. Nehmt, um ganz sicher zu gehen, das Doppelte der Belichtungszeit eurer Brennweite. Das heißt, wenn ihr mit einem 50 mm Objektiv 1,4 fotografiert, würde ich sowieso meistens empfehlen Offenblende oder maximal Blende 2 und dann ein Hundertstel mindestens.
Und beachtet, aber auch das ist noch zu wenig.
Ja, ich sag nur, und das wollte ich gerade sagen. Und achtet aber auch drauf, wenn ihr jetzt den Drummer fotografieren wollt und ihr wollt das einfrieren, dann kommt ihr mit einem Hundertstel natürlich nicht aus. Dann braucht man schon ein Achthundertstel, Tausendstel, um das wirklich einzufrieren. Mhm. Und dann brauchst du, wie du schon sagst, dann bist du schon bei ISO 6,4 oder 12.000.
Aber das stört dann auch nicht so. Dann finde ich, gehört das dazu, wenn da so ein bisschen Rauschen dabei ist oder sowas. Und wie gesagt, wenn du es dann in Schwarz-Weiß machst, ja, dann passt es natürlich perfekt.
Genau. Ja. Bei Eventfotografie wirklich scheiß aufs Rauschen. Hauptsache, ihr habt ein scharfes Bild. Das darf ruhig rauschen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Im Idealfall. Und
wie gesagt, ganz, ganz viele Bilder machen, weil irgendwann ballert eins raus. Ich war mal, ich weiß nicht, ob du den Künstler kennst. Seven heißt der.
Nee, sagt mir nichts.
Der hat auch mal bei Sing Dein Song mitgemacht und der hat von Nena dieses 99 Luftballons nachgesungen, aber in so einer geilen, funky Version. Okay. Und bei dem war ich auch auf dem Konzert und da war ich so bei ein paar Leuten, saß ich genau rechts an der Seite und der war unheimlich nah und dann waren wir auf so einem kleinen Podest, das war schon fast in Augenhöhe, weil der Seven auch ein ziemlich kleiner Mensch ist. Und ganz, ganz tolle Fotos, gerade mit Blau im Hintergrund, dann kam noch Rauch hoch und ein Pipapo. Also Eventfotografie. Also wer fotografiert und im Porträtbereich machen möchte und das finden hoffentlich irgendwann wieder schöne Konzerte statt, nimmt das mit. Mehr lernen kann man nicht, oder?
Auf jeden Fall. Du hast ja auch eigentlich viele Parallelen zur Hochzeitsfotografie zum Beispiel. Da ist es ja auch so, dass du mit wenig Licht auskommen musst ab und zu. Brauchst auch von der Brennweite her eine große Range. Das heißt, am besten einen Ultraweitwinkel oder einen Weitwinkel und ein leichtes Tele, damit man alles machen kann. Und das trifft eigentlich auch auf die Konzertfotografie zu. Was ich noch spannend finde, ist tatsächlich Theaterfotografie. Habe ich noch nie gemacht. Finde ich, ist auch eine ganz spannende und interessante Geschichte, weil da kommt ja auch noch dazu, dass du da nicht stören willst, ne, beim Konzert. Da hört ja keiner, wenn du klickst.
Lautlos auslösen wäre da schon nicht schlecht. Und ich weil manche Theaterstücke, da hörst du ja die Nadel fallen, sag ich mal.
Ja, und ich habe tatsächlich, als ich mal eine Aufführung von meiner Tochter fotografieren wollte, habe ich wahnsinnig ein Problem gehabt mit LED-Licht. Ich habe Streifen im Bild gehabt und ich wusste nicht, woher die kamen. Ich habe alles versucht, Belichtung, Blende.
Hast du die Herzzahl umgeschaltet?
Mit der Herzzahl hatte das soweit gar nichts zu tun. Weißt du, womit das zusammenhing?
Na?
Mit dem lautlosen Auslösen.
Ja, natürlich.
Also
das ist es.
Das ist das. Wie das ist es? Hat das mit der Herzzahl zu tun oder was?
Nein.
Ich habe dann gemerkt, als ich wieder auf normal...
Der Sensor wird anders ausgelesen.
Ah, ne? Habe ich wieder was gelernt. Auf jeden Fall habe ich das extrem verkackt. An dem Tag. Also die haben gesagt, oh ja, Papa, zeig doch mal tollen Fotos. Ja, nee, es ist eins nur was geworden. Hier, guck mal. Also schade, aber das war tatsächlich, das lag an diesem lautlosen Auslösen mit der A7 Mark III. Und als ich nachher wieder geklickt habe, war wieder alles in Ordnung.
Mhm, natürlich.
Ich denke, Eventfotografie ist wirklich ein geiles. Also es macht tierisch Spaß, fand ich jedenfalls. Vor allen
Dingen. Und die Leute sind auch lockerer. Wenn du da mit der Kamera auftauchst.
Dankbar.
Genau. Und wenn du da mit der Kamera auftauchst, gerade bei so Stadtfesten oder sowas, da guckt dich auch keiner schräge an und sagt, ey, DSGVO, mach hier keine Fotos oder sonst irgendwas, weil scheiß drauf, sind die halt tausende Leute.
Die halten dann greifen ihren Rüssel in die Kamera und sagen, mach doch mal auch eins von mir.
Ja. Ne? Also gut, also da kommt sie dann. Olli, es ist Summertime und ich habe gehört, du fährst wieder für eine Woche in Urlaub, irgendwie in die Ostsee oder so.
Richtig, wir fahren ans Wasser.
Ans Wasser. Wir fahren auch ans Wasser, aber das ist ziemlich hoch am Schluchsee. Wir sind wieder am Schwarzwald.
Oh,
für 10 Tage, da freue ich mich tierisch drauf. In der Ecke warst du ja auch schon.
Ja. Ne?
Und jetzt die Frage, was nimmst du eigentlich für einen Urlaub mit? Packst du dich komplett voll und Hauptsache ich habe alles mit oder explizit oder fotografierst du im Urlaub anders? Bist du mehr mit einer Familie im Urlaub oder greift dein Hobby da trotzdem oder wie machst du das? Was nimmst du mit?
Geht relativ schnell abzuhandeln, das Thema. Was nehme ich mit in den Urlaub? Alles. So, nächstes Thema.
Jetzt ohne Scheiß oder was?
Da wirklich. Also ich, wenn ich da könnte, würde ich sogar noch meinen Rechner mitnehmen und die beiden Monitore, weil fotografieren ist Urlaub für mich. Also natürlich, natürlich ist Familie auch am Start und wir gehen shoppen und wir gehen an den Strand und wir gehen baden. Aber ich versuche immer auch abends nochmal loszuziehen und dann renne ich mit meinem Schlafzimmerschrank auf dem Rücken los und habe da wirklich alles drin. Aber weißt du was? Ich mache jetzt mal meinen Rucksack auf und dann erzähle ich mal, was ich da jetzt
alles... Ist das immer noch dieses Riesenteil?
Lass mich in Ruhe.
Gut.
Ja, ist das.
Ja, siehst du wohl.
So, pass auf.
Zack. Olli alleine, wenn mit. Olli den Reißverschluss aufmacht, weißt du, bei Anna macht er so und er macht, da weißt du schon, wie groß die Tasche ist.
Meine Güte. Du hast heute auf dem Superman-Heft geschlafen, ne? Mal ganz ehrlich.
Wir sind ja weit genug weg.
Also, pass auf. Ich nehme mit meiner A7 Mark III. Dann nehme ich noch ein Objektiv mit, wozu ich zum Schluss dieser Folge noch was sage.
Deine Zauberbrennweite.
Dann habe ich meinen 70-200 dabei, 2.8 G-Master. Dann nehme ich mein gutes, altes Asahi Pentax 105.
Ja.
Mit M42 an E-Mount Adapter und Lichtstärke, was hatte der denn das? Warte, 2.8.
2.8.
105, 2.8. Super geiles Bouquet übrigens.
Ja.
Absoluter Geheimtipp. Dann habe ich mit, was habe ich hier drin? Achso, meine Mikros, also sprich das Wireless Go, dann das, wie heißt denn das noch? Rode Video Mic.
Mic, passt Go drauf?
Nee, das Video Micro. Das ohne Strom, genau.
Ja, das ohne Strom, mit dem großen Mufti-Pufti oben drauf.
Genau, dann nehme ich die Osmo Pocket mit der Freeware-Linse.
Deine und Lieblings-Vlogger-Kamera.
Ja, ist sie ja jetzt zwangsweise geworden, weil Sony verkackt hat.
Ja.
So, dann nehme ich mit diverse Halterungen hier für Autofahren und was hier nicht noch alles bei ist. Dann habe ich so ein Rapid-Strap mit zum Schleppen der Kamera. Dann nehme ich das Samyang 4518 mit. Dann habe ich Filter dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich habe mir ja so ein ND1000-fach geholt. Warte mal.
Für eine schöne Langzeitbelichtung.
Genau. Das war von der Firma Yongsun, genau. Und da war ich echt sehr angetan von.
Und dann musst du noch einen 64er noch zusätzlich draufschrauben. Dann kannst du richtig schön lange.
Ja, aber ich bin ja nicht so der Filtermensch. Also ich mache das gerne mal, um das Wasser zu plätten oder einfach um Leute wegzubelichten. Aber ansonsten, mir reicht eigentlich der Tausender. Ich habe noch nie irgendwie einen anderen gebraucht. Ich habe zwar auch schon mal versucht, mit Verlaufsfilter zu arbeiten, aber ganz ehrlich, Sony-Sensor, Verlaufsfilter ist Quatsch, oder? Also bei der Dynamik brauche ich keine Verlaufsfilter.
Ja, auch würde ich mal nicht so sagen. Wenn du jetzt an der Küste bist und sowas machst und
ich habe das extra provokant gesagt.
Ja, super.
Gut. Ich weiß jetzt, dass, dass jetzt allerspätestens Dennis Siebert aus dem Sattel gestiegen ist und sagt, halt, du brauchst doch Verlaufsfilter.
Siehst du. Und Rico Best auch, der macht auch gerne mit Verlaufsfilter.
Genau. Dann habe ich Speicherkarten reichlich mit, ist glaube ich klar.
Ja, und logisch.
Das Zoom wie heißt das?
Zoom H1 oder sowas.
H1. Das Zoom H1 nehme ich mit für externen Sound zum Aufnehmen. Und dann haben wir es schon. Das ist meine Fototasche.
Jo, nimmst du alles mit?
Ja.
Nee, ich nicht.
Alles dabei.
Alles dabei. Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich muss mal eben hier gucken. Ich habe, wir waren schon mal im Schwarzwald. Ich glaube, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Und da hatte ich zwei Berichte gemacht auf YouTube, auch über den Urlaub. Und das kam, Olli, nicht so ganz gut an.
Was? Warum nicht?
Familie. Ja, die sagen ja, entweder sind wir im Urlaub oder du machst was. Weißt du, wie ich das meine?
Warte, ich schiebe nochmal kurz wieder den Riesensack hier unter den Tisch. So, jetzt bin ich wieder für dich da.
Ja. Und ja, das war denen ein bisschen viel, sagen wir mal so.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, dann trenne ich das. Ich muss mal gucken, ob ich im Urlaub noch, weil ich die Gegend hier habe und die schönen Fotos ja auch haben, mitnehmen möchte, dass ich da einen schönen Bericht halt mache. Und nehme ich mir halt einen halben Tag und fertig ist das. Und ja, das war 2018, da habe ich zwei Filme gemacht. Urlaub 2018, Teil 1 und 2, da im Schwarzwald. Und jetzt nehme ich halt wenig Equipment mit und mache einen schönen, ich sag mal, einen schönen Film für die Familie, mit der Familie. Das möchten sie gerne haben, was auch nur für uns ist. Und wo ich auch viel mit der Drohne von schönen Aufnahmen mache und ein Pipapo.
Und, aber was machst du denn, wenn die shoppen gehen?
Dann sitze ich brav draußen vor der Tür, gucke mir Straßenbahn an oder sonst irgendwas.
Und da ist doch der Moment, wo man sich eigentlich trennen könnte.
Genau, und das ist ja der Moment, wo ich jetzt zu denen das auch gesagt habe, dass ich gesagt, pass auf, wenn wir was gemeinsam erleben, ist das schön, aber wenn ihr eure Shopping-Dings macht, dann gucke ich auf die Uhr, dann gehen die immer durch die Stadt, weil direkt in der Stadt hast du so Scheißmotive. Dann kennst du eine Stadt, kennst du alle, dann hast du dein H&M, dann hast du deine ganzen, das ist alles gleich. Vielleicht die Fassaden sehen anders aus, aber ansonsten, so, und da habe ich auch gesagt, jetzt gehen wir mal 3-4 Stunden und dann treffen wir uns dann und dann oder wir telefonieren, wenn ihr fertig seid und fertig. Und ich gucke mir Stadtparks an oder irgendwelche schönen Schlösser oder sowas.
Genau.
Und so machen wir das jetzt auch. Also ich will das jetzt richtig trennen. Und vorher war das immer alles gemischt. Was natürlich schön ist, wenn in meinen Videos auch, weil ich habe ja nun Glück gehabt mit meiner richtig schicken Frau und die hat mir auch ganz schicke, hübsche Kinder auf die Welt gebracht und so weiter und die fotografiere ich ja auch gerne, wenn die dann auch in meinen YouTube-Sachen mit auftauchen. Ne? Aber wie gesagt, ich muss gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das dann halt vorstelle. Aber das muss ich, Olli, definitiv trennen. Und das werde ich in diesem Urlaub machen.
Nee, ich bin da tatsächlich so, wo ich sage, das ist auch für mich die komplette Erholung, wenn ich fotografieren gehe, ne? Weil ich mit dem Kopf halt woanders bin. Und das ist wirklich so, das ist mein Urlaub. Das kommt gar nicht auf die Gegend an. Also ich kann auch tatsächlich hier in Hamburg eine Woche total Entspannungsurlaub machen, wenn ich jeden Tag abends fotografieren gehe und Langzeitbelichtung mache. Also das ist für mich Urlaub. Und das hat meine Familie auch total auf dem Schirm. Also da sind die, das nehmen die mir auch nicht krumm.
Nein. Ja, nee, das, wie gesagt, aber das ist auch meine eigene Schuld, weil immer wenn ich ein neues Hobby habe, dann habe ich immer so dermaßen übertrieben. Ob damals mit Modellbau, mit dem Angeln oder dann auch mit Fotografie, Videografie. Und ich habe es irgendwann wirklich immer auf die Spitze getrieben. Ja, und jetzt wird das Ganze entschleunigt und es ist ja auch klar, dass wir dann halt eben sagen, pass auf, das ist mein Hobby, das ist aber nicht unser Hobby, ne? Und dann möchte ich das halt eben trennen. Und wenn ich sage, ich fahre jetzt, die Tage bin ich ja irgendwann bei dir, dann machen wir die, was haben wir gesagt, die Jagd nach Blendensternen.
Die Jagd nach den Blendensternen, genau.
Und das ist dann für mich so ein Vorurlaub von, das ist kurz bevor wir in den Schwarzwald fahren, komme ich dann, bin ich ein paar Tage in Hamburg und dann machen wir das eben. Und das ist dann für mich auch pure Entspannung. Weißt du, und wenn ich mit dir zusammen irgendwo auf einer Bank sitze und wir einfach philosophieren, ich muss ja nicht unbedingt die ganze Zeit fotografieren, ist es alleine auch schon Entspannung.
Ja. Aber du hast eben gesagt, wenn man dann so durch die Stadt geht und die Motive sich alle gleichen, das passt super geil zum nächsten Thema. Mhm. Der Bucklige hat mich wieder angeschrieben. Der alte Bucklige auf dem Fahrrad.
Der Bucklige.
Und zwar Trailbike-Opa. Mhm. Ganz liebe Grüße. Mhm. An dieser Stelle, also wir haben uns schon gegenseitig geschrieben und er hat das auch nicht übel genommen, dass ich so ein Bild von ihm hatte.
Ja, gut.
Aber er hat gleich das nächste Thema in den Raum geworfen und das ist tatsächlich Street-Fotografie.
Mhm.
Und ich muss sagen, da habe ich richtig Bock drauf, heute auch ein bisschen drüber zu quatschen.
Ja.
Weil mich tolles das Thema immer wieder mal beschäftigt hat. Seitdem ich fotografiere, habe ich immer mal wieder rübergeschielt zur Street-Fotografie und macht das auch ab und zu, aber nicht komplett exzessiv. Also er fragt zum Beispiel, welche Brennweiten, welche Kameras, welche Ausrüstung, Farbe oder Schwarz-Weiß. Ich würde sagen, hast du so richtig bewusst schon mal Street gemacht oder machst du es eher so auf deinen Walks nebenbei?
Also ich bin kurz davor. Ich bin kurz davor,
letztes Mal schon gesagt, ne?
Ich bin jetzt ein paar Mal losgezogen mit meiner kleinen Anfänger Olympus 10 Mark III Kamera und einem 17 mm Objektiv äquivalent zum Vollformat, wären das ja knapp 35 ungefähr.
Mhm.
Das ist für mich eine Brennweite, das hatte ich auch schon oft gesagt, dass es so meine immer drauf Brennweite ist. Ich kann im Porträtbereich was machen. Kann auch ein bisschen näher rangehen, auch ins Detail. Mache ich das mit 24, finde ich, ist die Nase immer so lang gezogen. Ich kriege noch genug Gebäude drauf und ich fotografiere auch gern von unten nach oben, weißt du, so Perspektiven finden. Und gerade mit dieser kleinen, leichten Kamera. Manchmal habe ich auch Bock, das Ganze auf schwarz-weiß umzustellen, manchmal auch eben nicht. Und ich möchte mir irgendwann mal so wirklich einen Tag nehmen und das alles so erforschen für mich selber. Perspektiven zu finden. Und vor allen Dingen, du weißt, Olli, ich bin alles, nur nicht schüchtern, Leute anzusprechen. Wenn da jetzt irgendwelche Obdachlosen zum Beispiel da sind, die aber ganz normal freundlich sind, es gibt ja genug dabei. Und die haben so ein schönes gezeichnetes Gesicht. Schön zeichnetes, das klingt jetzt hart, ne? Aber ich sag mal so.
Du redest hier gerade in der Ecke, wo du gleich ganz schwer wieder rauskommst. Aber
nein,
mach mal weiter.
Aber ich sag mal, dieses Live, dieses Leben in der Stadt mit sowohl den schlechten Eigenschaften als auch den guten. Man kann immer alles schön darstellen, ne? Mhm. Aber manchmal ist es so, dann liegen die Leute in den Ecken da und dann denkst du, so, und da möchte ich dann einfach drauf zugehen. Ich sage, komm hier, ich lade dich zu einer Currywurst-Pommes ein, darf ich ein schönes Foto von dir machen und so weiter. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass ich das so erfahren möchte.
Das ist allerdings tatsächlich ein wahnsinnig polarisierendes Thema, gerade so das Elend und das Elend der Menschen auch zu fotografieren. Also das
Mir geht es aber nicht um den Sensationismus, sag
ich. Nee, ich weiß, was du meinst.
Sondern
meinst
das Leben so darzustellen,
die,
ja.
Die gegerbten Gesichter und sowas,
ja.
Ne? Habe ich auch schon ganz, ganz oft mir gewünscht, einfach. Aber ich habe es dann gelassen. Und tatsächlich aus dem Grund, aus dem Respekt vor dem Menschen an sich. Also ich habe ein Foto gemacht, das ist ein, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, der saß an den Landungsbrücken und hat so Deckel verkauft, Kronkorken. Der hat die, aus Kronkorken hat der Sachen gebastelt an den Landungsbrücken und der hat einen ganz wahnsinnig tollen grauen Rauschebart gehabt und auch graue, lange Haare und das Gesicht war von der Sonne gezeichnet und ich glaube, es war ein Obdachloser, auch ein bisschen verwirrt, aber ich bin auf ihn zu und habe dann ihm auch ein bisschen Geld gegeben, weil ich wollte jetzt zwar nichts von den Kronkorken kaufen, aber ich habe ihn gefragt, ob ich ihn fotografieren darf, weil ich sein Gesicht interessant finde und das habe ich dann gemacht und hinterher habe ich mich echt ein bisschen schlecht gefühlt. Ich kann dir gar nicht mal großartig erklären, warum, aber es hat so ein bisschen
bei mir
einen ganz komischen Beigeschmack ausgelöst und seitdem mache ich das nicht mehr.
Wobei ich bin schon fast am Überlegen, wir sind ja auch Videografen, wir sind ja Vlogger und ein Bild kann natürlich viel aussagen, aber wie es zu dem Bild gekommen ist, was dahinter steckt, eigentlich müsste man sich direkt neben die Person setzen, Kamera läuft mit, wollen wir ein bisschen schnacken, was ist dir passiert? Und danach macht man Bilder von ihm und zeigt die dann auch. Dann hat das Bild gleich eine richtige Geschichte. Weißt du, was ich meine?
Also was ich auch zum Beispiel ganz gut finde, es gibt in Hamburg ja das Obdachlosenmagazin Hinz und Kunz. Ich weiß gar nicht, ob es das bundesweit gibt.
Nee, bei uns heißt das anders.
Ja, aber es ist ähnlich. Und da gibt es tatsächlich Fotografen, die auch mal auf der Straße gelebt haben und die sich dann ihre Kumpels sozusagen, mit die sie auch kannten, die sie porträtiert haben. Ne? Das ist was anderes, wenn du, glaube ich, auch aus der Schiene kommst. Aber also sehr sensibler Bereich, aber wie du schon sagst, wenn man sich dann damit befasst und sich damit auseinandersetzt, was ist dem eigentlich passiert? Und vielleicht kann man dem ja sogar helfen, man weiß es nicht.
Ja, richtig.
Muss man dann mal gucken.
Aber das ist in der Street-Fotografie ja auch nur ein kleiner Bereich. Es gibt ja in der Street-Fotografie massig, sag ich jetzt mal.
Genau, wir schweifen schon wieder ein bisschen ab. Also zur Brennweite kann man, glaube ich, sagen, alles zwischen 28 und 35 ist, glaube ich, das, was am meisten im Street-Fotografie-Bereich
genommen wird. Manchmal auch 24, ja.
Ne, also ja, so,
das stimmt.
Da lichtest du Situationen ab. Und was eine größere Brennweite geht, ist dann immer schon eher so ein bisschen, ich fotografiere das aus dem Off, ohne dass die Leute das wissen.
Ja.
Das ist eigentlich nicht Street, wenn man ehrlich ist. Also Street ist eigentlich, du hältst drauf, nah dran und fragst eigentlich im Grunde genommen hinterher, sag mal, kann ich das veröffentlichen? Oder du fragst eben auch nicht. In den meisten Fällen fragen die Street-Fotografen nicht.
Nee, aber wenn die Person auch nicht richtig zu erkennen ist und das, wenn die Leute irgendwo weggucken und träumen, du machst es von hinten, wie dein Foto letztens hier mit Mauer und Alster
ja,
und
ich weiß.
Fahrrad und so weiter.
Aber es ist ja egal. Es gibt tatsächlich einen Fotografen, den wollte ich hier mal erwähnen, einen Street-Fotografen, den habe ich wahnsinnig bewundert. Ich habe mal eine Doku über den gesehen und zwar ist das Bruce Gilden. Bruce Gilden ist dadurch berühmt geworden, dass er in New York mit einer Kamera auf den Straßen New Yorks spazieren gegangen ist und hat einen Blitz losgelöst in der Hand gehabt von seiner Kamera und hat den Leuten wirklich ins Gesicht fotografiert und geblitzt mit einem Weitwinkelgerät.
Boom.
Man muss sich diese Doku mal angucken. Also sucht mal nach Bruce Gilden und schaut euch an, wie der fotografiert hat. Und es sind Aufnahmen dabei entstanden, die sind alles andere als schön, aber hochgradig faszinierend. Es gibt wirklich Menschen, die ganz angewidert ihn angucken, was er da denn macht. Und es gibt andere, die kriegen kurzfristig auch ein Lächeln hin. Und es gibt Leute, die ihn total ignorieren, die einfach vorbeigehen. Ich glaube, New York ist da auch so eine einmalige Stadt, wo du wirklich alles machen kannst. Und keine Sau interessiert sich dafür. Ja. Also es ist einfach eine wahnsinnig volle Stadt.
Größe, ne? Ich weiß ja gut, das wird ja wohl so sein. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn in diesen asiatischen Großstädten? Wie sind denn da die Leute drauf? Hast du da mal was gehört? Sind
gar
die
nichts.
Immer sehr schüchtern?
Da kann ich gar
oder
nichts
nehmen sagen. Sie gleich die Hand vors Gesicht? Ich weiß es nicht.
Keine also man Ahnung. Sieht das ja
andere Länder, andere Sitten, ne?
Man sieht das ja an dem, Mensch, wie heißt der? Ich sage, das ist ein asiatisch aussehender mit britischem Akzent. Der hat, oh Mensch, wie heißt er denn noch? Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Ein wahnsinnig berühmter YouTuber. Hat vorher für, habe ich auch schon wieder vergessen, fotografiert. Oh Mann, ich werd alt, Michi. Das ist echt schlimm mit mir. Ich google ihn gleich nochmal. Ja, ich finde ihn, glaube ich, wieder.
Gut.
Kai Wong heißt er, glaube ich.
Den Namen habe ich schon mal gehört, sogar
ich. Ich glaube, so heißt der. Der ist ja oft in Asien unterwegs und fotografiert da eigentlich auch immer relativ ungeniert Straßenszenen.
Ja, aber ich glaube, die Luft ist auch langsam raus, dass die Leute sich gleich aufregen und sagen, oh, DSGVO und so weiter.
Ich glaube, du darfst dir als Street-Fotograf darüber keine Gedanken machen, weil du verstehst eigentlich verloren. Mit jedem Foto gegen das Gesetz. Wenn man ehrlich ist. Also,
ja, natürlich.
Ne, das sind
Fotos. Hatten wir ja letztens das Thema auch, mit wie vielen Leuten gleichzeitig und so weiter, ne? Aber gut.
Also letztendlich ist es so, du bist eigentlich mit einem Bein als Street-Fotograf immer so ein bisschen, nicht im Knast, aber zumindest schon mal im Gerichtssaal, kann man sagen. Weil
so weit muss es aber auch erstmal kommen, ne? Da muss mal jemand kommen und sagen, ey, das bin ja ich habe dich erkannt. Der muss ja noch wissen, wer du bist.
Ja.
Und ich sag mal, wir sind in diesem großen fotografischen Riesenozean, sind wir ja nun wirklich kleine Nemos. Also da wird uns wirklich keiner entdecken, wenn wir ein Bild veröffentlichen. Das müsste schon großer Zufall sein, oder?
Das ist ein T-Shirt-Spruch, den du gerade gebracht hast.
Wieso?
Sag nochmal bitte, in diesem das großen Ozean der Fotografie, wie sind wir die Nemos? Sensationell, Herr Ziegern. Das ist ein Spruch. Den hole ich mir aufs T-Shirt. Geil.
Finde ich gut.
Ich fühle mich gerade wie Nemo. Finde ich toll. Es ist tatsächlich so, du hast meistens bei richtig guten Street-Fotos lichtest du die Menschen auch ab und man erkennt sie auch. Muss man ehrlich so gestehen. Also wenn du dir die großen Street-Fotografen anguckst, die haben alle geile Porträts gemacht von Menschen. Zu der Frage, welche
Kameras. Übrigens, danke nochmal für das eine Foto. Ich habe jetzt im letzten Bericht, den ich jetzt vor 24 Stunden rausgeballert habe, dieses Samyang 5-mal gut und günstig da.
Weißt ja.
du? Meinen letzten Bericht. Und da habe ich ein Bild genommen, das hast du von mir gemacht. Das war mit dem 45mm Objektiv,
ja, ja.
Wie ich weißt, die Arme so verschränkt habe. Ne?
Ja.
Hat auch gleich einer geschrieben, wow, geniales Porträt von dir und so weiter. Das fand ich, ja.
Ja, das 45er ist auch geil.
Ja.
Aber zurück zu den Kameras für die Streetfotografie. Ich glaube, ich habe mal versucht, einfach ganz querbeet im Netz zu durchforsten, welche Kameras besonders gut geeignet sind für die Streetfotografie. Generell kann man sagen, jede Kamera ist dafür geeignet.
Ja, logisch.
Aber es gibt so ein paar, die Voraussetzungen haben, wirklich auch so eine Street Kings zu sein. Und ich glaube, wollen wir bei der teuersten anfangen?
Wer sich's leisten kann und das für sich gebrauchen möchte, kann das machen.
Genau, der würde dann bei Kalumet sagen, hier, Keule, Homer, die Leica Q2 raus.
Genau, ich gebe mein Auto in Zahlung.
Oder einen Teil der Wohnung.
Ja.
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine Top-Kamera. Die hat 47 Megapixel Vollformat. Mhm. Aber eine feste Brennweite von 28 Millimeter.
Millimeter. Mhm.
Und kostet schlappe 4.800 Euro.
Das geht aber eigentlich noch. Also wenn du so eine...
Hast du getrunken oder was? Das geht ja, eigentlich
guck dir,
noch.
Guck dir doch mal andere Leicas an. Und wenn du dann noch...
okay, im Leica-Markt geht das noch.
Ne, dann bin ich bei geht's dir. Da richtig nach oben. Ne? Also wer damit starten möchte, ich glaube, ja, ist so. Muss man aber lieben, das ist es.
Nee, ich krieg's nicht auf die Kette, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe zwar... Mike hat mir ja auch mal so ein bisschen vorgeworfen, dass ich ja für meine ganze Ausrüstung bin ich ja auch nicht mit viel weniger unterwegs. Und wenn man ehrlich ist, wenn du das G-Master und die A7 Mark III, das kommt ungefähr fast hin.
Mhm. Natürlich.
Aber das ist trotzdem für mich noch ein anderer Schnack. Aber ich glaube, da ist es wirklich so dieses, dieses Gefühl, das Ding in der Hand zu haben und auch wirklich eine Top-Qualität zu haben. Das kann man ja leider nicht absprechen. Es sind wirklich... Nein. Granaten.
Ich glaube, Bilder. Leica muss man lieben, Leica muss man leben, man muss dahinter stehen und das muss einem das alles wert sein. Mhm. Ne? Aber als Kamera in der Haptik ja auch und allem, was dazugehört. Ich glaube, das ist eben nicht unsere Welt.
Noch nicht.
Und,
wenn wir im Lotto gewinnen, kann das Ganze wieder anders aussehen.
Ist die Frage. Ne? Aber mal gucken. Irgendwann kriege ich auch meine Leica in der Hand, hat man mir versprochen und da bin ich mal gespannt, was ich dann dazu sage.
Wir müssen einfach noch ein bisschen größer werden, damit Leica dann mal anfragt, ob sie uns nicht mal was zuschicken können.
Ja, unbedingt, ne?
Und dann schicken wir es einfach ungeöffnet zurück und sagen, nein, danke.
Hallo.
So, also das war
andere Kameras.
Genau, das war die teuerste Variante. Und dann gibt es wirklich eine, die hat sich auf dem Markt auch echt durchgesetzt, kann man sagen. Das ist von Fuji die X100.
Mhm.
Die gibt es auch in ein paar Varianten. Die aktuellste ist die X100V. Die kann auch schon 4K filmen mit 30 Bildern und hat schon ein etwas besseres Autofokus-System, weil gerade bei der Street-Fotografie kommt es ja auch wirklich darauf an, dass du einen guten Autofokus hast, wenn du mit Autofokus fotografierst.
Was ja oftmals der Fall ist, weil es schnell gehen muss.
Es muss schnell gehen.
Du hast verschiedene Perspektiven, da musst du dich eigentlich drauf verlassen.
Ja. Ne?
Oder du nimmst dir Zeit und naja, hast dann halt Pech, wenn du dich da in die Pfütze schmeißen willst oder sonst irgendwas.
Die Fuji hat auch einen APS-C-Sensor, also nicht wie die Leica ein Vollformat, sondern APS-C, aber auch eine schöne Freistellung, wenn du mit Offenblende unterwegs bist, wobei auch bei der Streetfotografie blendest du meistens so ab, dass du alles scharf hast. Also ich sag mal so ab Blende 8 eigentlich aufwärts.
Ne, das ist 5, 6 und dann auf jeden Fall, wenn gut Licht ist, sogar am liebsten Blende 11.
Genau. Und von der Brennweite her hat auch ein festes Objektiv. Also nicht wechselbar, liegt bei umgerechnet um die 35, also knapp drunter, 34,5 an den Kropffaktor gerechnet und kostet 1.500 Euro.
Mhm. Auch eine Stange Geld.
Das ist auch eine Stange Geld, da kriegt man auch schon eine gute gebrauchte Vollformatkamera mit Wechselobjektiven für. Aber die Leute, die mit dieser Kamera fotografieren, die schwören eigentlich drauf. Vor allen Dingen auch auf die ganzen Modis, die Kamera hat. Ne? Diese JPEG-Modes, ich weiß nicht, wie man die nennt. Also dieses wie heißt das, Chromas?
Ganz genau, alles, keine Ahnung, also was man so einstellen kann, wo man immer sagt, ja, das ist ja was Spielerei für Anfänger. Nö, nicht unbedingt.
Nee, ne? Fuji hat das wirklich drauf.
Du kannst selektive Farben machen, du kannst verschiedene Grauwerte einstellen und diesen ganzen Pipifax. Und ja, einige mögen das.
Ja. So wie es aus der tolle Kamera kommt. Und die gibt es in Schwarz und in Silber. Und ich würde immer empfehlen, als Streetfotograf, nimm dir immer das schwarze Modell. Mhm, weil da kommt es auch
auf.
Genau, da kommt es auch drauf an, dass du so wenig auffällst wie möglich.
Mhm. Ja.
Die dritte Kamera, oder hattest du, fällt dir noch was ein zu Fuji? Das hast du selber mal eine Fuji gehabt?
Ja, eine XT10, schicke Kamera.
Aber auch mit Wechselobjektiven, ne?
Ja, ja. Aber ich musste mich erstmal an überhaupt diese Bedienung. Also, wer sonst Nikon oder Canon oder alles Mögliche und steht auf einmal vor einer Fuji, dann hast du das Gefühl, du fängst von vorne ein.
Echt?
Du, mit dem ganzen, ja, du hast ja dann Räder für die Einstellung der Belichtungszeit und so weiter. Du musst das Menü erstmal neu kennenlernen. Mhm. Ja?
Ja, ich habe Bilder gesehen, aber und ja auch mal in der Hand gehabt, aber mich nicht wirklich damit befassen können. Einer der Fotowalk-Teilnehmer hat eine Fuji gehabt. Und ich muss sagen, sexy. Sexy ist sie.
Ja. Na, natürlich. Eindeutig. Ich meine, ich kann jeder Kamera kann ich was abgewinnen. Ne?
Ja,
die eine ist da ein bisschen besser, die andere da und so weiter. Ich bin froh, dass ich so viel wie es geht nur ausprobieren darf. Ne?
Das stimmt.
Wie auch für die Street-Fotografie, das ist ja die Kamera, die du jetzt noch aufsagen möchtest, die hätten wir auch getestet in
Lüneburg. Ja, das ist die Ricoh GR3. Da war der Vorgänger und der Vorgänger davor, also die GR1 und die 2, waren schon Klassiker in der Streetfotografie. Und die GR3 hat jetzt auch nochmal einen Zahn zugelegt und du hast damit ja auch echt geile Fotos gemacht, als wir in Lüneburg waren.
Ja.
Da hast du das Ding ja getestet.
War sehr unkompliziert, das Ding. Und so unscheinbar, so, du hattest das Gefühl, du hattest eine schwere Zigarettenschachtel in der Hand und fertig.
Das ist es auch, glaube ich, was das Ding für die Streetfotografie so spannend macht, ne? Dass sie nach nichts aussieht, dass sie eigentlich aussieht wie eine Kompaktkamera aus den 80ern fast. Ne?
Also, ja, wenn man die in der Hand hält, ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet hat, die hat auch billig
800, was 860 kostet
ganz derzeit. Genau, wo neu. Du denkst, was für so ein bisschen Kram hier so viel Geld ausgeben, aber sie ist es definitiv wert gewesen. Also der APS-C-Sensor war das ja.
Auch APS-C, vor allen Dingen in so einem kleinen Body, da muss man echt den Hut vorziehen, ne?
Ja, ja. Also und war schon, und verschwindet so in der Tasche, weißt du, das ist ja das liebe ich an meiner Olympus, diese 10 Mark III, mit diesem Pancake 17mm Objektiv, das kann ich so verstecken, also das ist einfach so weg und das liebe ich eben. Also ich würde nicht mit Riesen.
Gleiche Größe, ne?
Ja, ich würde nicht mit Riesen-Equipment da durch die Stadt laufen und sagen, jetzt mache ich Street-Fotografie. Das ist halt klein, bücken hin und her und einfach mal so locker flockig aus der Hand.
Ja. Ja? Ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, aber ich mache zu wenig Street. Für mich würde sich das nicht rechnen. Aber ich finde auch, die Ricoh GR3 ist eine super spannende Kamera. Hat auch Brennweite von 28, also auch eine feste Brennweite drauf. Kann man keine Objektive wechseln. Und es gibt, gerade durch Zufall habe ich mir einen Film auf YouTube angeguckt und den möchte ich euch allen ans Herz legen. Der nennt sich New York Street Fotografie, featuring Matthias Wasik. Matthias mit einem Theodor und mit Helmut hinterm Theodor. Also Matthias Wasik heißt der und das Ding heißt The GR Project. Ist von Samuel L. Streetlife. Das ist auch ein bekannter Streetfotograf, der ganz viel coole Videos im Bereich Street auf YouTube macht. Das Ding ist geil. Der Film dauert knapp eine halbe Stunde, also irgendwie 32 Minuten. Und man kann Deutsch? Ja, ist in Englisch, aber Matthias Wasik ist ein Deutscher, der in New York lebt. Und der macht Streetfotografie mit der Ricoh GR3 und einem kleinen Blitzgerät, weil Trailbike-Opa wollte auch wissen, was man für eine Ausrüstung noch dafür braucht. Also außer eine Kamera und ein Blitzgerät brauchst du gar nichts für Street, wenn man ehrlich ist.
Das ist es.
Ja. Ne? Und ich möchte euch diesen Film ans Herz legen. Wahnsinnig geil, kann man sich richtig gut antun, gerade so auf dem Laptop, schön auf der Couch. Ist richtig toll, was der für Motive findet und das meiste auch in Farbe, weil das war die nächste Frage gewesen, Farbe oder Schwarz-Weiß. Das ist tatsächlich, glaube ich, Motiv oder das entscheidet das Motiv, was man damit macht.
Ja, natürlich.
Es gibt.
Ne? Klar kann man immer in Schwarz-Weiß einstellen oder sowas. Ich kenne ja viele, die im Street-Bereich sagen, oder sage ich hier, ich gehe am liebsten los, Street-Fotografie, aber nur Schwarz-Weiß ist mir auf Dauer, weiß ich nicht, fehlt mir was.
Ja,
ne? Ich mache gerne mal einen ganzen Tag nur Schwarz-Weiß. Das macht wirklich, man lernt Kontraste und das alles, man lernt es gut kennen, aber irgendwo, ja, kann ich mir das nicht die ganze Zeit angucken dann.
Ja, also es muss, hatten wir ja letztes Mal schon, es muss auch eine Geschichte erzählen. Ne?
Ja, klar.
Du musst so ein bisschen Fragen haben zu einem Bild, wenn du dir das anguckst, finde ich. Also dann, man guckt sich das an und denkt so, hä, was hat derjenige da gedacht? Was ist da passiert? Warum guckt der so? Warum guckt die so? Und so weiter. Ganz fantastisch ist es wirklich, wenn man es in Farbe schafft. Ich habe, ich glaube, es gibt weniger gute Street-Fotografen, die Farbaufnahmen machen, als gute Street-Fotografen, die Schwarz-Weiß-Aufnahmen machen. Mir fällt noch ein Henri Cartier-Bresson, einer der wohl berühmtesten Street-Fotografen, wenn man ihn überhaupt als Street-Fotografen bezeichnen kann. Aber der hat natürlich damals Zweiter Weltkrieg, ist er in Kriegsgefangenschaft geraten und hat so die Befreiung von Paris dokumentarisch festgehalten mit seiner Kamera. Das hat ihn so richtig berühmt gemacht und das ist echt, das sind faszinierende Fotos. Ne? Also wen das interessiert, googelt einfach mal den Namen Henri Cartier-Bresson, wer kennt ihn nicht? Oder halt Bruce Gilden oder dieser YouTube-Film. Wahnsinnig interessantes Thema und macht auch wahnsinnig Spaß, sich damit zu befassen.
Ja. Wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir wahrscheinlich über die Street-Fotografie philosophieren, beziehungsweise auch vielleicht hoffentlich irgendwann mal ja über unsere eigenen Erfahrungen berichten können.
Klar, ja, ne? Können
das
wir ja
das
auch
Thema
mal
ist noch lange nicht durch.
Kleinen Morgen mitmachen.
So, eine Sache haben wir noch.
Richtig.
Wir sind ja auf der Jagd, wir treffen uns ja irgendwann, wann ist das? Ich glaube, die zweite Juniwoche irgendwann, Juliwoche. Komme ich zu dir und dann hatten wir das Thema die Jagd nach blinden Sternen.
Ja.
Du warst oder du hast jetzt wieder was verkauft, hast du mir gesagt.
Das letzte Thema bei uns soll heißen Tschüss Bartis, hallo Art. Und da können sich jetzt viele schon so ein bisschen was drunter vorstellen. Ich habe meinen Zeiss Bartis verkauft.
Dein 18 mm.
Das Bartis hat es nicht in Recall geschafft, was die Blendensterne angeht. Jetzt könnt ihr mich auch echt für beknackt halten, aber es ist tatsächlich so, die Schärfe fantastisch, das Bokeh noch fantastischer, aber Blendenstern, hätte ich jetzt meinen Stuhl nicht umgedreht, wenn ich bei The Voice of objektiv gewesen wäre.
Hättest den Buzzer nicht gedrückt?
Nein.
Okay.
Hätte ich nicht, wäre ich, nein.
Gut. Und du hast mir ja berichtet, du hast jetzt dein hoffentlich traumhaftes.
Nee, hör auf, das glauben die Leute nachher. Wahrscheinlich verkaufe ich das nächste Woche auch wieder, weil mich dann das Bouquet stört. Also nein,
aber du bist zumindest wieder bei deiner Lieblingsbrennweite geblieben,
genau,
die ich von früher immer von dir kenne.
Ich habe mir das Sigma 20 mm Art geholt, 1,4 Variante. Mir war auch ehrlich gesagt mein Rucksack ein bisschen zu leicht. Das muss ich auch mal ehrlich sagen.
Das muss ja auch gefüllt
das
werden.
Das ist doch keine Herausforderung, mit so einem leichten Bartis rumzumachen.
Deine Arme sind ja auch dünner geworden, seitdem du nicht mehr so viel zu schleppen hast.
So.
Das muss ja wieder trainiert werden.
So. Ne? Gut. Nein, das ist schon ein Klobber. Also eigentlich ein Nachteil zum Bartis, weil ich kann keine vernünftigen Filter, also ich muss ein neues Stecksystem haben für meine Filter, weil das vorne eine gewölbte Linse hat.
Ja.
Aber ich habe ja gesagt, Huse-Fuck-A-Filter. Brauche ich nicht.
Aber du hast doch vorher auch nicht so viel mit Filter gemacht.
Nee, das war wie gesagt, so ab und zu halte ich mal so einen Tausendfach-Filter davor. Ja. Ist nicht so meine Welt. Aber selbst dafür gibt es ja Halterung.
Ja. Notfalls leih ich dir gerne das 18 mm von Samyang mal aus. Ne?
Ja.
Wenn warum du da nicht? Mal wieder was machen
möchtest. Also es hat auf jeden Fall, ich habe mir ein paar Blendensterne von dem Sigma 20 mm Art angeguckt. Gerade auf Flickr, da kann ich übrigens auch Flickr echt empfehlen. Das ist so, du kannst da ja tatsächlich in Gruppen reingucken, wo nur Bilder drin sind, die mit einem bestimmten Objektiv gemacht worden sind. Und da sind schon richtig schicke Sternchen dabei.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wenn wir diese Jagd nach Blendensternen machen, dann machen wir auch gleich einen Test. Du hast 20 mm 1,4 von
Sigma.
Sigma.
Art.
Costa Quanta, wenn ich mal fragen darf.
Ich habe jetzt bezahlt 821 Euro.
Gut, dann nehme ich mein Samyang 20mm 1.8 mit. Dann haben wir die gleiche Brennweite, ungefähr die gleiche Lichtstärke. Und dann schauen wir mal.
Das wird spannend.
Aber, ja, aber das wird definitiv, wir nennen das Fotobuddies wahrscheinlich wieder, ne?
Ja.
Aber es gibt nur einen Bericht und der läuft dann auf deinem Kanal. Und dann gebe ich dir, musst du mir Speicherkarte geben, dann kannst du auch die Bilder von dem Samyang.
Michi, du weißt doch, mit diesen ganzen, wer welches Mikro wo reinsteckt und welche
Karte. Ganz genau, deswegen ist es ja egal, weil wir ja keine zwei, wir machen ja keine zwei Berichte. Wir machen ja nur einen Bericht.
Machen wir so.
Und der läuft auf deinem Kanal.
Ne? Du musst mir aber versprechen, dass wenn dein Samyang 20mm 1.8 besser ist als meins oder wenn das sich nicht groß unterscheidet, darf ich deins dann wieder irgendwo hinschmeißen oder irgendwo gegen die Wand knallen?
Bitte. Ich hab jetzt kleine Kamera, so Handschlaufen habe ich mir jetzt geholt. Weißt du, für die Kamera. Das heißt, wenn sie dir mal aus der Hand fällt, dann baumelt sie noch an deinem Handgelenk.
Und das Objektiv liegt im Gulli.
Ja, wahrscheinlich.
Nee, also ich bin sehr gespannt drauf. Also ich war selber
ich
noch nicht unterwegs.
Drauf.
Also es ist gerade heute gekommen. Ich habe auch noch nicht viel damit fotografiert. Ich habe zwar einen Fotowalk vor, den werde ich damit sicherlich machen, aber der hat noch nicht so viel mit Blendenstern zu tun. Also vielleicht komme ich über die Woche mal dazu, ein paar Dinger zu testen.
Es wird auf jeden Fall, wenn ich ja zu dir komme, wir sind ja nachmittags da, wir fangen ja schon ein bisschen an zu quatschen. Wir müssen ja gucken mit dem Blendenstern, wenn eine blaue Stunde oder nachts durch die City und so weiter, damit wir schön diese Lichteffekte haben.
Ja, oder ich hänge dir einfach eine Lichterkette von meinem Weihnachtsbaum vom letzten Jahr um.
Mit Batterie dann drin, ne?
So.
Und dann springe ich da quer durch die Alster.
Der blinkende Zieger.
Ja, ich würde sagen, wie lange sind wir schon wieder am Start? Über eine Stunde, oder?
Ja. Über eine Stunde. Aber ist auch in Ordnung. Wir haben gute Themen gehabt, finde ich. Also hat mir Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ich bin tatsächlich durch dieses Video total inspiriert gewesen von der Street-Fotografie und dann kam das Thema von Trailbug Ober. Also es hat gepasst. Sehr schön.
Gut. Ja, schlachten wir aus.
Nächste Folge haben wir bestimmt wieder einen Gast. Hat ja dieses Mal
das
nur
müssen
knapp,
wir dann mal machen.
Knapp nicht geklappt.
Ich,
ne?
Ja, ich weiß mal nicht, nächste Woche wird es bei mir ein bisschen eng. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Da bin ich ja mit dieser Drohnengeschichte das erste Mal in Frankfurt unterwegs für die deutsche Flugsicherung. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Ich muss gucken, wann wir, aber wir finden einen Termin. Ne?
Ja. Gut. Dann bis demnächst. Ne?
Alles klar. Tschüss, ihr Lieben.
Haut rein, bis dann. Tschüss.
Tschüss.